religious leaders that have shocked this.
Hello? Hello?
Hello?
Perhaps you need another shot.
Bless me, Father, for I have sinned.
Zuhörerinnen und Zuhörer, wieder einmal begrüßen wir Sie zu einer Stunde 17 Grad, Radio zur Wiedererlangung der Deutungshoheit. Aus vielen Umfragen und Erhebungen wissen wir, liebe Rezipienten, dass Sie so ungefähr in unserem Alter sind und auf ähnliche lebensweltliche Erfahrungen zugreifen wie die meisten unserer Redaktionsmitglieder. Um es auf den Punkt zu bringen, Sie waren, als an der Ostküste der Vereinigten Staaten von Amerika der Punk erfunden wurde, in einem Alter, in dem Sie kulturelle Unangepasstheit für aufregend hielten, in dem Sie sich fortwährend oder sporadisch Gedanken über gesellschaftliche Unterdrückungsverhältnisse machten. Sie interessierten sich für Anarchismus, Alkoholkonsum und waren sich recht sicher, dass das alles nicht ewig weitergehen würde, was auch immer. Aus diesen Umfragen, aber auch durch unsere Facebook-Aktivitäten, wissen wir eine Menge über Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und deswegen, quasi aus Quotengründen, möchten wir Sie heute an die Hand nehmen und mit Ihnen 3,5 Dekaden zurückgehen. Ins New York der Mid-70er Jahre des letzten Jahrtausends.
Five, six, seven, eight.
Wenn Leute über die Beatles reden, sagen sie oft, dass es keinem Bandmitglied alleine gelungen wäre, die Magie der Gruppe zu erschaffen, sondern dass es die Kombination war, das Zusammenspiel, die Synergie, die sie zu etwas Besonderem machte. Fragt man dieselben Leute, wer der Anführer der Band war, ohne den die Gruppe niemals ihre Größe erreicht hätte, kommt wie aus der Pistole geschossen John Lennon. Er war das Herz und die Seele der Band. Er hat sie geschaffen. Stellt man den Fans der Ramones, den modernen Beatles aus den 70er Jahren, die eine eigene Revolution starteten und ein vollständig neues Musikgenre erschufen, dieselbe Frage. Was würden sie sagen? War nicht Joey der Anführer? Oder Didi? War es überhaupt irgendjemand von ihnen? Kurz gesagt, sie würden es nicht wissen. Der Mann, der fast im Alleingang die Ramones erschuf, war das geheimnisvollste Mitglied der Gruppe, dessen Vergangenheit größtenteils vage und undeutlich blieb, weil er nie darüber redete. Wer ist das? Es ist nicht Joey Ramone, obwohl dieser, als Jeffrey Hyman geboren, der fraglichen Person sehr nahe kommt. Nein, es ist Tommy Erdely, in Ungarn als Tamás geboren, den wir heute besser unter dem Namen Tommy Ramone kennen. Tommy, Tamás Erdely Ramone, dachte sich die Ramones in der Enge seines Kinderzimmers aus, brachte die Idee in ein verdunkeltes Studio in Manhattan, wo er sich die Talente seiner Freunde aus Queens zunutze machte, um diese Band zu verwirklichen. Tommy entwarf die Band. Es war Tommy, der uns sagte, wo der Gitarrist stehen sollte, dass der Leadsänger sich nicht bewegen durfte, dass es keine Scheinwerfer geben würde und so weiter. Tommy war der Architekt, berichtet ihr erster Manager Danny Field. Monte Melnick, der Tourmanager der Ramones, erklärte, warum die anderen Ramones Tommy so schlecht behandelten. Sie waren eifersüchtig darauf, dass er sie gegründet hatte. Es war sein Konzept. Er hatte sie zusammengebracht. Mit der Band erfüllte sich Tommy seinen Traum. Sie war für ihn ein Rettungsanker, um in einem Amerika zu überleben, in dem er sich oft als Einwanderer fühlte. Die Band war ein Weg, um sich die Gewalt und das Verlangen nach Romantik aus dem Kopf zu schlagen. Ein Weg, sich der Unruhe und der Angst zu entledigen, die ihn als Juden im Exil erfasst hatte. Tommy, der dem Antisemitismus und der Verfolgung in Osteuropa entflohen war, war bewusst, dass seine jüdische Herkunft einen Ausgestoßenen aus ihm machte. Eine ähnliche Erfahrung sah er wohl beim Leadsänger und bis zu einem gewissen Grad auch bei seinem Gitarristen und Bassisten. Sie alle, Tommy, Joey, Johnny und Didi, stammten aus Forest Hills, Queens, dem jüdisch-amerikanischen Schmelztiegel, dem kleinen Ghetto innerhalb des größeren Ghettos von New York. Dort waren sie groß geworden und versuchten nun, sich über den klassischen Außenseiterweg des Rock'n'Roll nach Manhattan zu schleichen. Letztlich verstand jedoch nur Tommy die Konflikte, die ihn geprägt und davon abgehalten hatten, seine zentrale Rolle bei den Ramones und seine jüdische Herkunft an die große Glocke zu hängen. Wie sonst hätte er bei unserem ersten Treffen so ruhig bleiben können, als er mir auf die Frage, warum ich nie etwas darüber gehört hatte, dass er Jude ist, mit der unbeabsichtigten Pointe antwortete, es hat niemand je interessiert, danach zu fragen. Bei unserem zweiten Gespräch unterbrach er mich dagegen plötzlich nervös, fragte, versuchst du mit diesem Buch Juden zu outen? Angst und sein Cousin, der Humor, das ist die Antwort. Humor und Angst, diese Zwillingspole der jüdisch-amerikanischen Erfahrung. One, two, three, four.
Rock, rock, rock away, bitch. Rock, rock, rock away, bitch.
wurde im Januar 1949 in Budapest geboren, kaum 3 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, erzählt Tommy, während er im Wohnzimmer seiner schlecht beleuchteten Eigentumswohnung in Forest Hill sitzt, umgeben von Hunderten von Alben und Dutzenden von Kassetten mit Sessionaufnahmen der Ramones. Meine Eltern waren professionelle Fotografen und hatten liberale Künstlerfreunde, die sie beschützten. Aber der größte Teil meiner Familie wurde während des Holocausts ermordet. Ich habe es gerade noch so geschafft. Tommys Schlusskommentar, dass er es gerade noch so geschafft habe, hat eine dunkle Doppelbedeutung. Angesichts der Umstände, so glaubt Tommy, hätten seine Eltern den Krieg gar nicht überleben dürfen. Und auch er selbst hätte eigentlich weder in Ungarn geboren werden, noch später in Amerika landen dürfen. Für ihn gab es gar keinen Ort, zu dem er gehört. In Ungarn war es eine Art Stigma, jüdisch zu sein, erzählt Tommy. Es gab nur wenig Juden und sie wussten, wer Jude ist, weil niemand sonst beschnitten war. Man hatte das Gefühl, irgendwas stimmt nicht mit dir. Die Leute gaben dir dieses Gefühl. Es fühlte sich wie ein Stigma an. Als Reaktion auf den Antisemitismus änderte Tommys Vater den Familiennamen aus dem jüdisch klingenden Grunewald in den eher ungarisch klingenden Namen Erdeli, was ebenfalls grüner Wald bedeutet. Sein Vater habe sich nicht dafür geschämt, Jude zu sein, erzählt Tommy. Er sei es nur leid gewesen, ständig diskriminiert zu werden. Indem er sich selbst neu erfand, wollte er die Familie vor diesem Fluch befreien. Doch nach der Niederschlagung des Aufstands 1956 durch die Sowjets und wegen des danach immer repressiver und antisemitischer werdenden politischen Klimas entschied Tommys Vater, dass es Zeit sei zu gehen. Sie packten alle Habseligkeiten, die sie mitnehmen konnten, und flüchteten über die Grenze nach Österreich, wo sie monatelang auf ihre Ausreisepapiere für die USA warteten. Es war ein unsicherer, beängstigender Schritt, der mit einer einschneidenden kulturellen Umstellung verbunden war, vor allem für Tommy. Er war der jüngste Erdeli und erst wenige Monate zuvor hatte er seine erste Liebe, den Rock'n'Roll, kennengelernt. Jetzt kam er in das Land, das diesen hervorgebracht hatte, das Land von Chuck Berry, Little Richard und Elvis. Ich erinnere mich daran, dass ich in Ungarn einen Film über den dekadenten Westen gesehen hatte, erzählt Tommy. Sie erzählten uns von der animalischen Musik aus Amerika, die den Soundtrack lieferte. Und sobald ich sie hörte, verliebte ich mich. Sie hatte diesen treibenden Beat. Nachdem Tommy ein paar Monate mit seinen Eltern als Flüchtling in der Militärbasis Camp Kilmer in New Jersey gelebt hatte, zogen sie in ein Apartment in der Bronx. Die Erdelis waren sich nicht sicher, was sie mit Tommy machen sollten und schickten ihn in die lokale Yeshiva, was eine riesige Veränderung für einen 7-jährigen Jungen bedeutete, der in einem säkularen, wenn auch kulturell jüdischen Haus erzogen worden war. Es war gar nicht so schlecht, erzählt Tommy, aber als meine orthodoxen Verwandten aus Israel in die Vereinigten Staaten kamen, zogen wir von der Bronx nach Brooklyn und sie bestanden darauf, dass ich in eine chassidische Yeshiva gehe. Das war eine ganz andere Geschichte. Das war ein viel zu radikaler Wechsel. Für die Kinder dort war ich ein Goy. Nachdem er nun 2-mal aus vollständig entgegengesetzten Gründen geächtet worden war, begann Tommy sich selbst als ewigen Außenseiter zu betrachten. Aber er hatte den Rock'n'Roll und seine Liebe zu den Bands wie den Comets und den Crickets. Und er hatte seine wachsende Sammlung von Instrumenten und das selbst zusammengebaute Radio. Die Musik, die er hörte und spielte, waren Hobby und Zuflucht zugleich. Schließlich entdeckte er die Beatles und sein Leben sollte sich für immer verändern. Ich wusste, was ich machen wollte, erzählte Tommy. Ich wollte in einer Band sein. Ich liebte Rock'n'Roll, seit ich 6 war. Aber das war etwas ganz Besonderes. Baby, 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 mambo. Sent to spy, only keep it telling true.
Tommy untersuchte die Gesichter der Beatles, weil er hoffte, dass einer von ihnen jüdisch sein könnte, übte weiter Gitarre und verbesserte nach und nach seine Fähigkeiten. Mit den musikalischen Fortschritten änderten sich auch andere Dinge zu seinen Gunsten. Nach einem unendlichen Jahr an der orthodoxen Yeshiva eröffneten ihm die Eltern, dass sie wieder umziehen würden, und nach ein paar Monaten verschwand er aus Brooklyn und steuerte Queens an. Ich denke, es war um diese Zeit, als Tommys Familie nach Forest Hills kam, erzählt der Kinderfreund und Tourdirektor der Ramones, Monte Melnick. Ich erinnere mich daran, dass ich ihn dabei beobachtet habe, wie er in der Nachbarschaft auf seinem Fahrrad herumfuhr, und dass ich ihn eines Tages zu mir winkte, um mit ihm zu reden. Wir hatten beide ein Interesse für die Wissenschaft und wir konnten Kontaktsport nicht leiden. Ich versuchte ihm Golf beizubringen und er versuchte mich in die Musik einzuführen. Obwohl Monty letztlich 3 Jahre vor den Ramones einen Plattenvertrag erhalten und 2 Country-Rock-Alben mit seiner Band 30 Days Out veröffentlichen sollte, hatte die Musik zu dieser Zeit eine geringe Priorität, sodass Tommy und er in ihren Bemühungen nicht sehr weit kamen. Stattdessen diskutierten sie über Biologie und Chemie und gingen hin und wieder raus, um ein paar Runden zu drehen, während sie mit ihrem gemeinsamen Freund rumhingen, dem Sohn des indonesischen Botschafters in New York, eines der Kinder, die vielleicht noch mehr von der Umgebung entfremdet waren als sie selbst. Dann, eines Tages, als die drei zusammen im hinteren Teil des Pausenraums saßen, kam ein Junge namens Bob Rowland auf sie zu und sagte, dass er Tommy jemanden vorstellen wollte. Tommy folgte Roland zu einem nicht weit entfernten Tisch und sah eine Gruppe von Jungs, die über Bohnen mit Würstchen und Milchkartons saßen. Sie hatten alle diesen skeptischen Blick, den Teenager aufsetzen, wenn sie einem Fremden begegnen, und doch saß einer in ihrer Mitte, der einen besonders distanzierten Eindruck machte. »Hier ist der Junge, der Gitarre spielt«, sagte Roland. »Ach wirklich?«, antwortete der Junge in der Mitte, und nachdem er Tommy gefragt hatte, ob er an diesem Abend Lust hätte zu jammen, kehrte er wieder zu seinen Bohnen mit Würstchen zurück. Als Tommy später an diesem Abend zu Rowlands Haus ging, dachte er nicht viel über die Band nach, die sein neuer Freund Tangerine Puppets genannt hatte. Doch schon als er den Stecker einstöpselte und Gitarre zu spielen begann, änderte sich seine Meinung über mindestens eines der Bandmitglieder ziemlich schnell. Der sarkastische Typ vom Mittagessen begann durch die Gegend zu hüpfen und spielte irgendwie verrückt, erzählte Tommy. Er war charismatisch und lebendig auf der Bühne und ich konnte sehen, dass die Chemie stimmte. Tatsächlich stimmte die Chemie derart, dass Tommy nicht nur Teil der Band, sondern der sarkastische Typ gleich sein bester Freund wurde. Für den Rest der Highschool waren die beiden unzertrennlich. War Tommy de facto der Bandleader der Tangerine Puppets? Stellte der sarkastische Typ eine Art symbolischen Rächer für Tommy dar? So wie der unerschütterliche Mann aus Lehm, der von dem Prager Rabbi Judah Löw im 16. Jahrhundert geschaffen worden war, wurde der sarkastische Typ John Cummings, a.k.a. Johnny Ramone, Tamash Elderlys persönlicher Golem.
Me. safety pins. What is this?
So wie Tommy war auch John Cummings ein Außenseiter unter Außenseitern. Als Sohn eines Bauarbeiters irischer Herkunft war er Mitglied des amerikanischen Mainstreams und hätte sich fast überall in den Vereinigten Staaten zu Hause fühlen sollen. Aber Johnny befand sich in dem Teil von Amerika, der als New York bekannt ist. Auf dieser Insel, direkt vor der Küste des Festlands, die so schien, als könne sie jeden Moment nach Europa zurückschwimmen. Schlimmer noch, er war in einem Teil in New Yorks, die den weißen christlichen Amerikanern teilweise fremd waren. Seine Mutter war litauischer oder ukrainischer Herkunft und sein Vater irischer Katholik. John kam aus dem größtenteils von der Mittelschicht bewohnten jüdischen und an ein Städtel erinnernden Forest Hills, wo er die Anomalie, der Außenseiter und die Minderheit war, wo er als jüdisch galt. Als ich die Ramones gründete, war es selbstverständlich, dass Johnny dabei sein würde. Nicht nur, weil er mein Freund war, sondern auch, weil er Farbe hineinbrachte, erzählte Tommy lachend. Nur in Forest Hills konnte man einen Typen wie Johnny für exotisch halten. Es ist kein Wunder, dass Johnny, der republikanische, katholische Junge aus der Arbeiterklasse, der Intellektuelle und Schwächlinge verachtete, aus Forest Hills weg wollte. Und es ist auch kein Wunder, dass Tommy ihn dafür benutzte, um genau das Gleiche zu tun. Es war, als ob Tommy seinen anderen Schatten gefunden hätte, dessen Entfremdung sein eigenes Gefühl von Deplatziertheit spiegelte.
Schon immer hat es Menschen gegeben, die für ihre Überzeugung gekämpft und dafür das persönliche Wohlbefinden hintan gestellt haben. Männer und Frauen wie wir, deren Glück im Kampf für eine bessere Welt auf der Strecke zu bleiben droht. Dies ist ihre Geschichte und so oder so ähnlich trägt sie sich zu, täglich, überall.
Geschah. Quälende Ungewissheit bezüglich Manne und wilder, schmutziger Sex zwischen Katja und Sascha fordern vom geneigten Publikum ein Höchstmaß an Nervenstärke und Selbstbeherrschung. Überall, Sonntagmorgen, 0600, Keller des örtlichen Waffen- und Angelbedarfs.
Messer. Feuerzeug. Feldflasche. Feldflasche. So, das war's. Oh, nee, scheiße. Oh, Kriegsbemalung. Oh, Tarnschminke. Tarnschminke. Wo zum Teufel ist die verdammte Tarnschminke? Scheiße, die hatte ich doch irgendwo, Mann. Alles klar. Borgo, aufgepasst. Du hältst hier die Stellung. Was ich jetzt tue, kann ich nur alleine erledigen. Warum? Ich muss nochmal ins Krankenhaus und zusammen kommen wir da nicht rein. Es geht um den Kodex, Mann. Kein Mann wird zurückgelassen, das weißt du doch. Na siehst du, und der Kamerad hat ein ernstes Problem. Na, der Kollege, den wir gestern Nacht zusammen aus der Emse gezogen haben. Was hat er für uns gesagt? Erinnerst du dich?
Keine Polizei!
Und genau deshalb muss ich jetzt ins Krankenhaus. Ja, es war halt ein Fehler, ihn einfach vor der Notaufnahme abzuladen. Damit haben wir ihn den anderen doch ans Messer geliefert, oder? Ich weiß nicht, warum sie ihn auf dem Kieker haben, aber sie werden ihn nicht kriegen, das verspreche ich dir.
Hey, guten Morgen, Matze. Sag mal, wo geht es denn hier in den Krankenhausgarten? Ich brauche mal frische Luft.
Morgen, Ernesto. Gleich den Gang runter, dann links die Treppe. Ich muss los, mein Typ wird verlangt. Unten immer den Schildern nach.
Jetzt stehe ich hier, ich armer Tor. Ich muss mit Katja sprechen, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ob sie hier in Überall bleiben will? Will sie das Kind behalten? Will ich das? Ich mag Kinder ja schon. Irgendwie. Ich habe doch nur ein Praktikumsgehalt. Wie ist denn das mit Kindergeld? Ob wir zusammenziehen sollen? Wie viel Unterhalt muss man denn als Vater zahlen?
Laut Düsseldorfer Tabelle 2001 ist der Erzeuger bei einem Einkommen von 1.500 Euro zur Zahlung von 317 Euro verpflichtet. Während Ernesto ganz in Gedanken versunken auf- und abstromert, huscht in erstaunlich schnellem, geducktem Gang Kurt Konrad in den Garten. Schneller Blick über die Schulter und ab zu den Mülltonnen direkt an der Krankenhausmauer. Was will er denn mit dem Grillanzünder? Und schon brennt die Altpapiertonne lichterloh, während sich der Restmülltonne ein beißender Qualm entwindet und der alte Konrad durch den Seiteneingang ins Krankenhaus hinein verschwindet. Hey, Ernesto! Ernesto, es brennt!
Was? Wie? Was ist das für ein Qualm?
Lauf! Du weißt, wo der Feuerlöscher hängt. Wir erinnern uns. Dank seines Feuerlöscher-Gewalttraumas hat Ernesto einen Blick für diese Geräte, die Leben retten, aber auch zur tödlichen Waffe werden können.
Da ist der Feuerlöscher. Ich kann das nicht.
Du musst.
Ich kann das nicht.
Du musst.
Ich habe damals fast einen Menschen mit so einem Ding erschlagen. Ich darf nicht. Nie wieder. Aber ich kann auch Leben retten. Mein Gott, die Wand fängt gleich Feuer. Ich tu's.
Während vor dem Krankenhaus zwei Löschzüge vorfahren, verlässt ein weißer Pickup mit dem aufgemalten Schriftzug Feuerwehr den Parkplatz an der Rückseite. Auf der Ladefläche ein undefinierbares Bündel.
Festhalten und los geht's!
Ja, ich hab's geschafft. Hey, Matze! Alles erledigt. Ich hab das Feuer gelöscht.
Du warst das? Alle Achtung, Kommandant.
Und jetzt gehe ich. Ich habe Wichtigeres zu tun. Ich bin geheilt.
Aus medizinischer Sicht muss ich da widersprechen.
Das kannst du bei deinen Anti-Impf-Freunden machen. Ich entscheide selbst, wann ich wohin gehe.
Das sind ja ganz neue Töne. Was ist denn mit dir passiert? Ich dachte, du rennst immer aufs Klo, wenn es konfrontativ wird.
Die Zeiten sind vorbei. Adios. I wanna do real bad things with you.
Herr Doktor, wir haben Polizei im Haus.
Guten Tag.
Nein, Polizei.
Ach, guten Tag. Die Herren von der Kripo, kommen Sie mit. Das Zimmer unseres Unbekannten ist gleich hier. Hallo, gesichtsloser Unbekannter. Hä? Wo ist der Kerl?
Ja, wo ist er denn? Und ist es denn jetzt Manne oder nicht? Und wie geht Ernst mit der Überwindung seines extinktural imitierten Aggressionstraumas um?
Verpassen Sie nicht die nächste Folge von Überall, wenn Mo, Flo und Su sagen.
Kannst die Tür gleich offen lassen, wir
wohnen auch hier.
When everybody's heard about the bird. Bird is the word, what a bird, bird, bird. Bird is the word, what a bird, bird, bird. Bird is the word, what a bird, bird, bird. Bird is the word, what a bird, bird, bird. Bird is the word, what a bird, bird, bird. Bird is the word, what a bird, bird, bird. Bird is the word, what a bird, bird, bird. The bird is the word, what don't you know about the bird? When everybody knows that the bird is the word, what a bird, bird. Bird is the word, what a bird, bird, bird. Bird is the word, what a bird, bird, bird. Bird is the word, what a bird, bird, bird. Bird is the word, what a bird, bird, bird. Bird is the word, what a bird, bird, bird. Bird is the word, what a bird, bird, bird. Bird is the word, what a bird, bird, bird. Bird is the word, what don't you know about the bird? When everybody knows that the bird is the word, what a bird, bird. Bird is the word, what a bird. When everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. Bird is the word, what a bird, bird, bird. Bird is the word, what a bird, bird, bird. Bird is the word, what a bird, bird, bird. Bird is the word, what a bird, bird, bird. And the bird is the word, what a bird, bird, bird. Bird is the word, what a bird, bird, bird. Bird is the word, what a bird, bird, bird. And bird is the word, what don't you know about the bird? When everybody knows that the bird is the word, what a bird, bird. Bird is the word, what a
surfing bird.
Mit seinen langen Haaren und seinem schroffen Benehmen war Johnny der komische Vogel bei den Jam Sessions in Bob Rowlands Haus. Doch im Vergleich zu einem kleinen, krausköpfigen Typ wie Tommy verkörperte Johnny eine Alternative zur traditionellen Art, jüdisch zu sein. Eine Alternative, die auf Größe und Stärke basierte. So wie andere Juden, darunter Danny Fields, Robert Frank und Bob Dylan, machte sich Tommy, dieser ungarische Einwanderer, mit dem lustigen Akzent auf die Suche nach der wirklichen Personifizierung Amerikas. Johnny war ein großer Typ, schlank und er war anders, erzählte Tommy. Er sah bäuerlich aus und nicht sehr städtisch. Er wollte mit mir immer Arm drücken und Stickball spielen, aber ich war nicht sportlich. Es war nicht gerade ein sportliches Viertel. Es war keiner dieser Orte, an denen Kinder normalerweise Faustkämpfe austrugen. Forest Hills war ein intellektueller Ort. Obwohl Tommy betont, dass er nicht so sein wollte wie John und Johns Sportkultur und mackerhafte Prahlerei nicht mochte, gibt er dennoch zu, dass er ihn faszinierend, charismatisch und exotisch fand. Und es scheint so, als ob die Quelle dafür der Zorn seines neuen Freundes war.
Beat on the brat with the baseball bat. Oh yeah, oh ho. Beat on the brat. On the brat with the baseball bat. Oh yeah, oh ho. Oh yeah, oh yeah, oh ho.
Als Johnny schließlich fast 2 Jahre später Tommys Ruf folgte, kam er nicht alleine. Er brachte einen weiteren Außenseiter aus dem alten Viertel mit, den Tommy für perfekt hielt. Eine Art Jude in deutscher Kleidung, der Tommys eigene Entfremdung widerspiegelte. Douglas Colvin, Didi Ramone, war in Berlin von einem Vater, der amerikanischer Soldat war, und einer blonden, blauäugigen deutschen Mutter großgezogen worden. Er war auf eine Art der Inbegriff des gespaltenen Bewusstseins, das der Band innewohnte. Didi wuchs unter den permanenten Auseinandersetzungen zwischen seinen Eltern auf, die aus ihren kulturellen Unterschieden entstammen. Er kam zu der Ansicht, dass er selbst ein Mann ohne Land war, eine entfremdete Seele, der nicht wusste, was ein Zuhause ist oder wie man seine eigene Identität ausbildet. Er fühlte sich innerlich in einen Juden und einen Nazi gespalten. Ein Außenseiter, der in einem Land lebte, das er niemals als sein eigenes begreifen würde. Er liebte und hasste alles, was sein eigenes Selbst ausmachte. Didi war ein grundsätzlicher Widerspruch, der mit dem Wind ging, erzählte Tommy. Er war links und rechts, er war sehr schizophren, je nachdem, welche Laune er gerade hatte. Letztlich war er sehr unreif. Seine Persönlichkeit war die eines Kindes. Auch wenn Tommy es nicht sagt, scheint es doch so, als ob Didi nicht nur deshalb mit der Band verschmolz, weil er ein Kind war, das mit der Welt haderte, sondern weil er durch seine Beschäftigung mit den Nazis und seinen gemischten, sogar neurotischen Gefühlen gegenüber Deutschland wie ein Jude dachte.
I'm
Es ist für mich als europäischer Jude schwer zu sagen, was amerikanische Jungs wie Johnny und Didi dachten, wenn sie solche Dinge taten, wie in Argentinien kleine Hitler-Statuen zu kaufen. Aber ein Teil des Reizes, den sie für mich ausmachten, bestand in der Faszination an ihrer Gefährlichkeit, wenn sie sich beispielsweise mit den Hells Angels rumtrieben. Da ich mit der Angst vor dem Holocaust aufgewachsen bin, empfand ich das Zusammensein mit ihnen wie ein Leben unter der Gefahr. Es könnte sein, dass ich rebellierte, während ich mich mit ihnen herumtrieb. So unmöglich es ist, die Frage zu beantworten, ob Tommy rebellierte, indem er sich Didi und Johnny anschloss, oder ob er sich immer tiefer in ihre gemeinsame Vergangenheit des Exils vergrub, so unmöglich ist es, die Frage zu beantworten, ob Didi und Johnny der Inbegriff des Antisemiten waren oder der Inbegriff eines nichtjüdischen Juden. Nur eines ist sicher: Alle drei fühlten sich von der optimistischen, freundlich grinsenden Welt ihrer Zeit getrennt. Und alle drei glaubten, dass es notwendig war, eine dunklere, zornigere Wahrheit an die Oberfläche zu bringen. Sie wollten eine Band erschaffen, die die rosafarbenen Vorstellungen der Hippies und die sentimentalen Heucheleien des »Hab einen schönen Tag« der 70er Jahre bekämpfte. Sie wollten eine Band erschaffen, die auf die andere Seite schaute und die unglücklichen Außenseiter umfasste. Sie wollten eine Band für Kinder, wie sie es gewesen waren.
Die Originalgeschichte der Ramones und viele weitere Beiträge über die jüdischen Wurzeln des Punk, liebe Hörerinnen und Hörer, können Sie nachlesen in dem Buch Die Heebie-Jeebies im CBGBs aus dem Ventil Verlag Mainz.
Yeah. Eine Sendung der Redaktion 17 Grad. Wir senden jeden vierten Samstag im Monat in Marburg bei Radio Unerhört auf 90,6 MHz von 13 bis 14 Uhr. Wir senden jeden ersten Sonntag im Monat in Halle bei Radio Korax auf 95,9 MHz von 13 bis 14 Uhr. Wir senden jeden vierten Sonntag im Monat in Hamburg beim freien Senderkombinat FSK auf 93,0 MHz von 11 bis 15 Uhr. Wir senden jeden vierten Sonntag im Monat in München bei Radio Feuerwerk auf 92,4 MHz von 23 bis 24 Uhr. Über weitere Sendungen, Specials und Sonderaktionen unterrichtet Sie unsere Website www.17grad.net www.17grad.net. Und Mails mit Kritik, Anregungen und Wünschen senden Sie bitte an webmaster@17grad.net. Wir bedanken uns für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.